Meine Frage an uns heute: Hast du Ziele in deinem Leben? Okay, Gerhard sofort als erster ja. Ich guck noch mal ein bisschen weiter, auch ein bisschen da hinten. Hast du Ziele in deinem Leben? Wahrscheinlich schon, ne? Arno nickt auch ein bisschen schon, ne? Ja. Okay, manche haben gar nicht reagiert. Ich breche es ein kleines bisschen runter. Hast du ein Ziel in deinem Leben? Wenigstens eins. Ja, ne? Also ich meine, klar. Also aber für den Fall, dass du sagst, also na gut, meine Ziele, ne, die sind jetzt vielleicht nicht so unbedingt alle, dass ich die jetzt hier so nennen will. Genau, ich habe mal zwei Vorschläge für alle die vielleicht kein Ziel, keine Ziele oder die vielleicht offen sind noch für ein neues Ziel. So vielleicht. Genau, ich habe jetzt die letzten Tage hatte ich so einen Wettbewerb gesehen von Leuten, die so in 5 Minuten so viel wie möglich Burger essen. Also das ist vielleicht, also für die ist das ein Ziel, ne? Die trainieren hart die ganze Zeit dazwischen, um dann, wenn es darauf ankommt, in 5 Minuten, also kleiner Tipp für heute Mittag vielleicht, ne? Nee? Okay. Dann gib mir noch eine Chance. Ein anderes Ziel wäre vielleicht die Sache mit Gottes Reich, mit dem Reich Gottes. Das wäre mein Vorschlag für uns heute, für alle die sagen, okay, ich habe zwar auch Ziele, aber für ein Ziel habe ich noch Platz. Okay, stell mal vor, was du damit meinst, ne? Gottes Reich, das Reich Gottes. Und um das ein kleines bisschen zu entfalten, möchte ich euch gern mit auf eine Wanderung nehmen. Ja, und ihr seht es hier unten schon, ne, da deutet sich das schon so ein bisschen an. Eine Wanderung zu einem Ziel, zu dem Ziel Reich Gottes in 6 Etappen. 6 Etappen. Bist du bereit? 6 Etappen? Genau, der Peter ist jetzt 14 Kilometer im Sauerland gewandert. Ne, wenn ihr irgendwie merkt, dass es nicht mehr geht, fragt ihn, wie man gut weiterkommt. Als erstes die erste Etappe-Frage, ne, ihr habt kurz Platz genommen auf unserer Wanderung. Was ist denn überhaupt ein Ziel? Stellt euch vor, eine Gruppe, die einen Berg besteigen will, also jetzt nicht nur ein bisschen wandern, sondern ne, so einen richtigen Berg besteigen. Überall gibt es schöne Berge, genau. Und es sind gute Leute, sind alle fit, alle motiviert. Und trotzdem hat jeder so seine eigene Vorstellung, wie das am besten gehen kann. Wir sind ja alle schon auf Berge gekraxelt, oder? Früher, als es noch ging, oder auch heute. Gute Leute, alle fit, alle motiviert. Und trotzdem hat jeder so seine eigene Vorstellung. Der Fotograf bleibt alle 100 Meter stehen. Oh, Licht, toll. Dieser Ausblick, Moment erstmal, das muss ich erstmal filmen. Der Hungrige fragt seit einer Stunde, wann endlich Pause ist. Der Besorgte schaut ständig aufs Handy. Ah, was sagt die Wetter-App? Was machen die Kinder zu Hause? Wie wird das alles enden? Der Ehrgeizige ist schon 30 Meter voraus und schaut ungeduldig zurück. Wo bleiben die denn nur? Jedem ist etwas anderes wichtig auf so einer Bergbesteigung. Und trotzdem hat auch alles das irgendwie seine Berechtigung. Aber ohne jemanden, der das Ganze im Blick hat, nämlich das Ziel, die Route, das Wetter, die Kräfte der ganzen Gruppe, den sicheren Abstieg dann auch wieder, entsteht doch irgendwann schlechte Stimmung oder die Tour endet auf halber Strecke. Im Nebel oder im schlimmsten Fall sogar in einem Rettungseinsatz. Wir merken, das Ziel ist mehr als ein Endpunkt oder mein persönlicher Impuls bei so einer Gruppenaktion. Das Ziel, es gibt die Richtung vor. Es setzt Prioritäten. Es entscheidet, welche Stimme in mir gerade das Sagen hat. Und ob ich diese vielleicht für so wichtig erachte, dass ich sie vielleicht nicht nur den anderen sage, sondern auch so ein kleines bisschen so dafür sorge, dass die anderen das auch mitbekommen und sich vielleicht in der Hoffnung meinem Ziel unterordnen. Und genau das soll die Frage auch für uns heute Morgen sein. Wer gibt bei dir und bei mir die Richtung vor? Welche Stimmen in mir haben das Sagen in meinem Leben? Und ihr kennt das garantiert auch aus eurem eigenen Leben. Es gibt da einen inneren Stressmonitor, der dir sagt, erst wenn alles erledigt ist, dann ist es gut. Es gibt einen inneren Perfektionisten, der sich immer mal meldet, der dir sagt, erst wenn alles gut ist, dann hast du es geschafft. Und es gibt auch immer die innere Zweiflerstimme, die dir sagt, ob das wirklich gut ausgeht. Es gibt den Erschöpften, der einfach sagt, ich kann nicht mehr, ich brauche jetzt eine Pause. Oder den Ängstlichen, der sagt, was wird aus dem, was mir wichtig ist? Was wird aus unserer Gemeinde, was wird aus unserem Glauben, was wird aus dem, was ich kenne? Auch alle diese Stimmen sind letztendlich wichtig für ein gemeinsames Ziel. Und Treue, bei so einer gemeinsamen Aktion, Treue ist erstmal keine Schwäche. Nur, wenn die Angst das Steuer übernimmt, wird aus Treue Enge. Aus Sorge um die Wahrheit zum Beispiel wird Misstrauen oder kann Misstrauen anderen gegenüber entstehen, die vielleicht andere Prioritäten haben und das vielleicht auch mit einbringen. Aus dem Wunsch, das Gute zu bewahren, wird manchmal auch Härte gegenüber denen, die vielleicht andere Dinge für wichtig erachten, anders denken. Nochmal zurück zu den vielen Stimmen in uns. Alle haben schon ihren Sinn im Miteinander. Aber wenn keiner da ist, der die Richtung vorgibt, die Prioritäten setzt und entscheidet, was hier und jetzt gerade wirklich wichtig ist, dann entscheidet irgendwann nicht mehr die gemeinsame Suche nach einem Ziel, sondern etwas anderes. Dann entscheidet die lauteste Stimme oder die dringlichste oder im schlechtesten Fall sogar die Angst. Und dann merke ich vielleicht erst nach einigen Jahren, dass ich zu viel unterwegs war, aber nirgends wirklich angekommen bin. Daher, all diese Stimmen haben schon auch ihre Berechtigungen, so unterschiedlich wie sie sind, an diesen 4, 5 Klischees aufgezeigt, so sind wir Menschen eben. Und wenn wir als Gruppe oder vielleicht sogar als Gemeinde unterwegs sind, dann gehören diese Stimmen alle dazu, zu uns. Und trotzdem und gerade deswegen braucht es einen, der das große Ganze im Blick hat, der nicht von Angst, sondern von Liebe regiert wird, der sagt, ich kenne den Weg, ich gehe mit, ich begleite euch. Denn das Gegenteil von Angst ist nicht Mut, sondern Vertrauen. Vertrauen. Sehr gut, Punkt. Vertrauen. Vertrauen in den Wegbegleiter. Vertrauen in den, der das große Ziel kennt. Ich komme nochmal zurück zu diesen Bergfreunden. Was jede Gruppe, die gemeinsam unterwegs ist, braucht, ist ein Bergführer. Es ist nicht nur jemand, der den Weg kennt. Ja, also mit einem guten GPS-Gerät kann das im Prinzip jeder finden. Und in vielen Gegenden der Welt sind Wanderwege und auch wahrscheinlich, habe ich gehört, Bergbesteigungswege auch einigermaßen gut ausgeschildert. sondern jemanden, der entscheidet, jetzt, guckt sich alle an und sagt, okay, ja, jetzt machen wir eine Pause. Hä, wieso jetzt? Ich bin doch noch ganz fit, sagt der Fitte, ne, der schon 30 Meter voraus ist. Was denn los? Jetzt brechen wir ab, auch wenn alle oben ankommen wollten, aber der das Große im Blick hat, sieht eben, dass da eine Wetterwand aufzieht und Nebel aufkommt und dass es doch zu gefährlich wäre, was die meisten eben dann noch nicht sehen. Und so muss der Bergführer Prioritäten setzen. Er übernimmt Verantwortung. Nicht, weil er der Lauteste ist, sondern weil er das Ganze sieht. Und weil ihm die Menschen, mit denen er unterwegs ist, anvertraut sind. Und wir als Gemeinde, wir haben auch so einen Bergführer. Und den Namen kennt ihr, Jesus Christus. Unser Ziel, und das ist mein Vorschlag für uns heute, morgen nochmal, egal welche Ziele du in deinem Leben hast, unser Ziel ist das, wofür er gelebt hat, wofür er gestorben ist und auferstanden und was ein großes Hauptthema für ihn immer wieder war, das Reich Gottes, Gottes Reich. Deshalb meine These und meine Hoffnung für uns heute Morgen, Gottes Reich, auch dein Ziel. Kann das Reich Gottes nicht auch ein Ziel von dir sein? Und nicht nur, dass wir das in der Bibel lesen, ja, irgendwie Jesus war das irgendwie immer wieder wichtig, sondern das könnte auch mein Ziel werden. Und deswegen die zweite Etappe. Wir können wieder Platz nehmen von der Wanderung, einmal durchschnaufen, trinkt ruhig was, wenn ihr was dabei habt. Ach, ihr habt gar nichts dabei, ja, dann muss es eben auch so gehen. Die zweite Etappe, was ist denn eigentlich dieses Reich Gottes? Ich meine, das haben wir alle schon immer wieder mal in den verschiedenen Texten in der Bibel gelesen. Was ist das denn? Nein, es ist kein Ort, kein konkreter einzelner Ort. Nicht der Himmel als irgendein ferner Ort da oben. Das griechische Wort für das Reich Gottes, Basileia. Basileia klingt eher so ein bisschen wie so eine große alte Kirche, ne? Wie so Basilika. Kommt auch ein bisschen daher. Basileia bedeutet aber Königsherrschaft. Gemeint ist Gottes Herrschaft, sein Regieren, sein Wille, der Wirklichkeit wird in uns Menschen, in einer Gemeinschaft von Menschen und im besten Fall auch in unserer Welt. Und die Bibel sagt etwas Erstaunliches. Diese Herrschaft ist nicht erst später in der Zukunft im Himmel, wo ihn vielleicht die meisten verorten würden, sondern dieses Reich Gottes, diese Basileia, hat schon hier begonnen, mitten unter uns. Und viele von uns haben es ja auch schon entdeckt. Jesus selbst sagt, das Reich Gottes ist mitten unter euch in Lukas 17. Und es ist ein Thema, es ist ein starkes Thema von Jesus. Was denkt ihr, wie oft, wir nehmen mal nur die Evangelien, diese vier Evangelien, wie oft redet Jesus über das Reich Gottes? 70 Mal, da geht noch mehr, kommt, da geht noch mehr. Mehr als 70. 100, ja, das war schon sehr nah dran, 120 Mal. Nur in den vier Evangelien, 120 Mal redet Jesus vom Reich Gottes. Und das ist mehr, als er über Glauben, über Liebe und über Gebet redet. Offenbar war Jesus der Meinung, dass wir das, also seine Jünger und damit alle anderen bis uns heute, das mit dem Reich Gottes vielleicht nicht immer so richtig gut verstehen. Und er muss es immer wieder und immer wieder erklären, auch an verschiedenen Bildern und Gleichnissen. Und so ist es eben die Frage, wo ist dieses Reich Gottes? Wo findet man es? Und Jesus antwortet eben nicht mit Koordinaten, nicht mit einer Adresse, sondern mit vielen Bildern. Das Reich Gottes ist wie ein Sauerteig, den eine Frau unter das Mehl mischt. Unscheinbar, ne, es geht ein bisschen darin auf, das Mehl ist ja viel kräftiger, viel weißer, viel auffälliger. Und doch verändert es alles in Matthäus 13. Das Reich Gottes ist ein Schatz, der verborgen im Acker liegt. Und wer ihn findet, der verkauft alles, was er hat, nicht aus Pflicht, sondern vor Freude über sein Glück, diesen Schatz gefunden zu haben. Auch Matthäus 13. Oder wie ein Senfkorn, das Reich Gottes, wie ein Senfkorn, eines der kleinsten Samen, die es gibt. Und auch daraus wird irgendwann ein Baum, in dem die Vögel nisten. Auch Matthäus 13. Mit anderen Worten, das Reich Gottes kommt nicht mit Lärm, kommt nicht groß auffällig daher, dass es irgendwo plakativ wäre und uns blenden würde und allen klar ist, ach ja, okay, das ist es. Nicht mit Machtdemonstrationen, aber es wächst. Es wächst beständig, es durchdringt alles. Es beginnt klein und verändert alles, wenn du es willst. Wir können Pause machen, die dritte Etappe. Woran erkennen wir heute vielleicht auch dieses Reich Gottes? Paulus bringt es in einem einzigen Satz auf den Punkt. Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken. Also das mit den Hamburgern hat sich jetzt wahrscheinlich schon mal erledigt. Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Römer 14. Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Das klingt gut, ist aber auch mehr als ein frommer Satz, den man gut sonntags in einer Predigt in jeder Gemeinde sagen kann. Es ist eine Herausforderung für uns. Paulus schreibt das in eine Gemeinde, die sich über Kleinigkeiten streitet. Über Speiseregeln, über Feiertage, über Fragen, wer Recht hat und wer nicht. Kommt mir irgendwie ein bisschen bekannt vor. Und er sagt, Leute, ihr habt den Fokus verloren. Worüber ihr euch streitet, ist nicht Gottes Reich. Fehlt nur noch das Polster der neuen Stühle. Ja, das ist auch so in Gemeinden so ein Zankapfel oder Teppich, falls noch Gemeinden Teppich immer brauchen. Denn das Reich Gottes erkennen wir an drei Dingen, schreibt Paulus den Christen in Rom. Gerechtigkeit, nicht wer hat Recht, sondern wie handle ich dem anderen gegenüber fair, liebevoll und wahrhaftig. Frieden, nicht nur den Frieden mit Gott, okay, das geht ja noch, weil es ja nicht an uns liegt und weil Gott dazu jederzeit immer wieder bereit ist und uns dazu einlädt, sondern wie gehe ich mit dem um, der nicht meiner Meinung ist und mit dem sich irgendwie auch kein Kompromiss finden lässt. Und Freude im Heiligen Geist. Nicht Stimmung, nicht Atmosphäre, nicht Oberflächlichkeit, sondern eine ganz tiefe Freude, die entsteht, wenn ich weiß, ich bin in Gottes Hand und bleibe da auch. Woran sieht man diese drei, Gerechtigkeit, Frieden und Freude? Natürlich nicht in frommen und guten Worten, auch wenn das immer ganz gut klingt. Gerechtigkeit sieht man daran, wie jemand redet, der nicht über jemanden redet, der nicht im Raum ist. Kennt ihr das? Es ist so leicht, über jemanden zu reden, wenn der nicht im Raum ist. Und dann gibt es eine Situation, dann kommt der rein und wusch, ist erstmal Ruhe, Stille. Und dann weiß derjenige sofort, über wen haben die jetzt gerade geredet. Aber wie reden wir über Menschen, die nicht dabei sind, wenn wir so unter uns sind, ne? Nur mit Gleichgesinnten. Und es wäre so leicht, etwas zu sagen, was kritisch ist, was vielleicht auch inhaltlich richtig ist, über jemanden, der aber nicht dabei ist. Frieden sieht man daran, wie jemand mit jemandem umgeht, der ihn enttäuscht hat oder vielleicht auch immer wieder enttäuscht. Und Freude sieht man daran, ob es jemanden auch dann noch trägt, diese Freude, wenn das Leben schwer ist, wenn nichts, wenn es nicht so läuft, wie wir uns das wünschen. Unser Alltag ist jeden Tag ein Testlauf. Von mir weiß ich, dass ich den auch nicht immer bestehe. Zwischen dem, was ich will, und zwischen dem, was ich tue, ist manchmal eine kleine Lücke und manchmal eine Riesenlücke. Und allen, denen es auch so geht, wir wissen uns eben auch mit Paulus, der das auch so ausgedrückt hat, in guter Gemeinschaft. Einmal durchatmen, vierte Etappe. Jetzt könnt ihr eure Brotzeit rausholen. Habt ihr nichts dabei? Schade. Okay, müssen wir mal ein bisschen durchhalten. Wie hätte ich vorher ankündigen müssen? Wieder zu spät, das war knapp. Wie kommt denn jetzt dieses Reich Gottes? Wenn ich sage, okay, wenn es Jesus so wichtig ist, ne, dann scheint es Gott ja wichtig genug zu sein, dass ich mich ein bisschen mehr damit beschäftigen könnte. Okay, wie kommt das denn jetzt, dieses Reich Gottes, in mein Leben? Theoretisch ist uns das allen klar, ne, dass das mit Jesus begonnen hat und dass das später nochmal so ganz groß rauskommt im Himmel. Aber jetzt leben wir hier 2026 in Mülheim. Wie kommt das denn jetzt in mein Leben? Wie kommen also Gerechtigkeit, Frieden und Freude wirklich und auch dauerhaft in mein Leben? Wie wird das mehr als nur ein schöner Anspruch? Jesus selbst gibt auch dazu die Antwort. Und er tut das nicht mit einer frommen Empfehlung, sondern mit einem Befehl. In Matthäus 6, Vers 33: Trachtet zuerst nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere zufallen. Und in diesem sehr bekannten und auch sehr schönen und wichtigen Satz sind zwei Worte ganz besonders wichtig: Trachtet und zuerst. Trachtet. Trachtet unter den Griechen zatete genannt, ist ein Verb, das sowohl im Imperativ, also Befehlsform, als auch im Präsens, in der Gegenwart steht. Und das bedeutet für uns, nicht Griechen, es ist kein einmaliges Suchen, dieses Trachten, dann hat es sich erledigt, dann ist es aber auch gut mit dem Trachten, dann ist genug getrachtet, nein, kein einmaliges, kein, ich habe mich ja schon mal entschieden für Jesus, jetzt ist aber auch gut mit dem Reich Gottes, nein. Ein beständiges, andauerndes Ausgerichtetsein, immer in der Gegenwart. Jetzt ist ja Gegenwart. Und schwupp ist die Gegenwart schon wieder vorbei. Und jetzt ist schon wieder Gegenwart. Jetzt gilt es zu trachten nach dem Reich Gottes, immer in der Gegenwart. Ein beständiges, andauerndes Ausgerichtetsein. Schauen nach dem Reich Gottes. Es geht um das, wo ich meine meiste Energie hineinstecke, wonach wir streben, was unser Herz und unseren Sinn erfüllen soll. Woran merken wir, was uns wirklich wichtig ist? Die ehrliche Antwort findest du in dem, was du sagst. Nein, nicht nur von dem, was du sagst, denn wir sind ja Meister der Worte, wir können ja ganz gut das ausdrücken im Gespräch, ne, und wissen, was der andere erwartet. Und wenn wir ganz unter uns sind, da kommen viele fromme, gute, richtige Worte raus. Aber es ist eher das, was steht in deinem Kalender, was für Termine hast du, wohin gehen deine Überweisungen? In dem, wo du am meisten drüber nachdenkst, wenn du nachts nicht einschlafen kannst. Das sind die eigentlichen Dinge, wodach du wirklich trachtest. Das meint trachtet. Und Jesus verstärkt das noch in diesem wichtigen Satz durch das zweite, zuerst. Proton, zuerst. Ganz oben, pro. Das ist eben nicht nur zeitlich gemeint, sondern rangmäßig an erster Stelle. Zuerst, Top 1, ganz oben. Albrecht Bengel, ein Theologe, der hat, nachdem sind so verschiedene theologische Einrichtungen benannt, die Theologiestudenten helfen sollen, dass sie untereinander Gemeinschaft haben. Dieser Albrecht Spengel hat mal geschrieben, wer das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit zuerst sucht, wer sich wirklich darauf einlässt, wird bald nur noch danach suchen und nach nichts anderem mehr. Und wir müssen uns überlegen, wollen wir das? Will ich, ne? Es könnte darauf hinauslaufen. Will ich das wirklich? Will ich mich ganz darauf einlassen? Oder sind mir diese anderen Sachen, nach denen ich eigentlich auch ganz gern trachte, sind mir die so lieb geworden im Laufe der Zeit, dass ich sie eigentlich weiter gern mit mir rumtrage und weiter danach trachte? Was Jesus uns da sagt, ist ein Versprechen. Wer sein Leben konsequent auf dieses Reich Gottes ausrichtet, danach trachtet, danach sucht, das ganz oben immer wieder hat, nicht nur sonntags hier im Gottesdienst, sondern eben auch im Alltag, im Leben, merkt, oh, die anderen Stimmen werden ein bisschen leiser. Das verschwindet ja nicht alles andere, was uns noch lieb und wertvoll und wichtig ist. Das ist ja nicht schupp aus weg. Aber es kann sein, dass es ein bisschen weniger wird, dass das eine von Platz 13 auf Platz 117 abrutscht. Kann sein, es kann passieren. Die anderen Stimmen in dir könnten leiser werden. Der Stressmaker, der nie fertig wird. Der Perfektionist, dem es nie genug ist. Der Zweifler, der sich nie sicher genug ist. Der Erschöpfte, der einfach nicht mehr kann. Und der Ängstliche, der das ihm Anvertraute einfach nicht loslassen kann. Diese Stimmen verschwinden nicht. Du wirst auch im Reich Gottes der generell Ausgerichtete bleiben. Aber die anderen Stimmen werden leiser, könnten leiser werden, werden leiser. Und sie finden ihren angemessenen Platz. Denn jetzt gibt es jemanden, der das Ganze sieht, der sagt, ich trage das mit. Unser Bergführer setzt Prioritäten, er lädt uns ein, auch dieselben Prioritäten zu setzen. Zuerst trachtet nach Gottes Reich. Fünfte Etappe. Das ist aber eine lange Wanderung heute, oder? Okay, wie sieht das praktisch aus? Ganz konkret, im Alltag und auch im Persönlichen und auch in der Gemeinde. Paulus hat uns das in Römer 14 das Wesen des Reiches Gottes gezeigt. Also was das Reich Gottes ist. Gottes Reich ist Gerechtigkeit, Frieden und Freude im Heiligen Geist. Jesus hat uns in Matthäus 6, 33 die Richtung gegeben. Also wie kommt Gottes Reich in mein Leben? Indem ich zuerst danach trachte. Trachte zuerst nach Gottes Reich, nicht irgendwann als 17., wenn die anderen 16 Dinge alle schön abgearbeitet sind, sondern jetzt, hier und das jeden Tag, als oberste Priorität. Und drittens, Petrus zeigt uns im ersten Petrusbrief, woran wir erkennen, ob wir Gottes Königsherrschaft für uns gelten lassen wollen. Petrus schreibt an die Gemeinden, die angefeindet werden an Christen, die für ihren Glauben Nachteile erleiden. Und gerade denen sagt er nicht, haltet durch, es wird bald besser werden. Kaiser Konstantin wird bald in 200 Jahren das Christentum legalisieren. Nein, das schreibt er nicht. Sondern er schreibt, was Königsherrschaft, was Reich Gottes, genau auch in so einer Lage, in der es Angriffe jede Menge gibt, bedeutet, seid alle eines Sinnes, voller Mitgefühl, liebt einander, übt Barmherzigkeit und seid demütig. 1. Petrus 3. Seid alle eines Sinnes, voller Mitgefühl, liebt einander, übt Barmherzigkeit und seid demütig. Das ist das Innenleben. Das soll das Innenleben einer Gemeinde, jeder Gemeinde sein, in der Gottes Reich sichtbar wird, werden kann, wenn Gottes Reich sichtbar werden kann. Nicht Einheitsmeinung, sondern Einmütigkeit, nicht Gleichgültigkeit, sondern Mitgefühl füreinander. Und dann kommt ein Satz, der ist Gift für eine Gemeinde, wenn er nicht beachtet wird. Und wir wissen, Gift wirkt. Manchmal erst langsam, aber sicher. Es gibt jede Menge Krimis, wo man weiß als Zuschauer, da hat ein Betroffener irgendein Gift eingenommen, ne, und es ist nur eine Frage der Zeit, es wirkt. Oft merkt man es erst, wenn der Schaden da ist. Und Petrus sagt, vergeltet Böses nicht mit Bösen, nicht üble Nachrede mit übler Nachrede. Und diese üble Nachrede ist das ist eben dieses Richten über den anderen. Und am leichtesten gelingt das eben, wenn der nicht dabei ist. Eine spitze Bemerkung am Rand, hier oder da, wo man sich unter sich wähnt. Der andere sieht das doch genauso. Ich sage es ja nur, weil Gott mir das gezeigt hat, weil ich will ja dem anderen helfen. Und das Schweigen, das lauter ist als Worte, ist manchmal auch nicht besser, wenn wir jemanden einfach nicht mehr sehen, nicht mehr grüßen. Petrus sagt, das ist nicht das Reich Gottes, sondern das ist das Gegenteil, Gift. Stattdessen gibt Petrus den Gemeinden, also auch unserer, den Rat, segnet. Denn dazu seid ihr berufen. Ihr seid auch dazu berufen, Segen zu erben. Segnet einander. Lasst das nicht nur den Pastor am Ende eines Gottesdienstes machen für alle, sondern nutzt die Gelegenheit untereinander, euch zu segnen. Segnet die, mit denen ihr nicht einer Meinung seid. Segnet die, die euch enttäuscht haben. Mit anderen Worten, die Königsherrschaft Gottes, das Reich Gottes verändert sich, so wie wir miteinander reden und umgehen. Und jetzt sind wir gleich am Ziel. Vielleicht noch nicht gleich, aber die letzte Etappe, die sechste. Leben in der Dämmerung. Natürlich wissen wir leben noch 2026 hier auf der Erde und das mit dem Reich Gottes, die volle Entfaltung, dieses Aufblättern, das kommt noch. Und wir leben so ein bisschen wie in der Dämmerung. Ne? Kennt ihr das morgens, wenn du weißt, der Wetter hat gezeigt, es wird ein schöner Tag. Ne? Aber es ist nur so ein ganz kleiner, heller Streifen am Horizont. Wir sind mal nach Korsika gefahren, morgens um 3 aufgestanden und dann losgefahren. Dunkel, schrecklich, die erste Stunde bis 4, nichts hat sich getan. 4:30 kam dann so ein ganz leichter, heller Streifen am Horizont und ich war plötzlich hellwach. So ein kleiner, heller Streifen, weil ich wusste, das wird minütlich mehr und das wird richtig schön hell werden. Und so wurde es auch. Wenn man in den Abend reinfährt, ist es anders. Die Bibel beschreibt Gottes Reich als etwas, das zwar schon angebrochen ist, punktuell, hier und da, und Jesus bemüht sich das auch seinen Jüngern zu erklären, dass das nicht nur eine Sache nur für später ist, aber die eigentliche Vollendung, das Entfalten vom Reich Gottes, das kommt noch. Wir leben sozusagen wie Menschen in der Dämmerung. Du weißt es, du ahnst es, du glaubst es, die Sonne geht auf. Das war ja gestern auch so, aber du siehst sie noch nicht. Die Sonne und in dem Fall die Königsherrschaft Gottes ist schon aufgekommen, seit Jesus auf unserer Erde war. Er gestorben und auferstanden ist. Ist es nicht mehr Nacht, aber die volle Mittagssonne steht noch aus. Und in dieser Zwischenzeit, in diesem Zwielicht, sind wir eingeladen, Entscheidungen zu treffen. Lebe ich so, als wäre es noch Nacht? Oder schon so, als ob es schon hell ist, obwohl ich es noch nicht ganz sehe? Zu einer Gemeinde in dieser Dämmerung sagt Jesus in Offenbarung 3, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Er sagt das nicht zu überzeugten Atheisten, sondern zu Menschen, die ihn kennen, aber bei denen das Licht noch gedämpft ist und scheint. Darum lädt er uns auch ein. Sucht und so werdet ihr finden. Und trachtet zuerst in der Gegenwart, da wo ihr lebt und wo ihr mit dem Vater unterwegs seid, nach diesem Reich Gottes. Mit anderen Worten, richte dich in dieser Dämmerung an meinem Licht aus, an jedem kleinen Lichtstrahl, das ich dir jetzt schon gebe. Lass mich bestimmen, was in deinem Leben den ersten Platz haben soll. Die Frage ist nicht zuerst, bin ich moralisch gut genug? Die Frage ist, in welchem Licht lebe ich mein Leben jetzt hier und heute? Bestimmen Angst, gekränkter Stolz oder das Recht auf meine Meinung, auf meine Überzeugung die Richtung? Oder lasse ich mir von Jesus als König zeigen, was Gerechtigkeit, Frieden und Freude im Heiligen Geist in meinem Alltag bedeuten können, wenn ich die auf erste Stelle setze? Vielleicht bist du heute noch im Halbdunkel unterwegs, als jemand, der Jesus noch nicht ganz aufgenommen hat. Dann gilt auch dir, ja, diese Sonne ist aufgegangen. Jesus ruft dich in sein Reich. Du musst nicht im Dunkeln bleiben. Oder du kennst Jesus seit vielen, vielen Jahren oder sogar Jahrzehnten. Aber die Glut ist mit Asche bedeckt. Mit Asche aus Alltag, aus Enttäuschungen, vor nicht erfüllten Gebetsanliegen, auch langjährigen Gebetsanliegen. Oder aus Gewohnheit. Dann klopft Jesus auch heute an deine Tür. Nicht mit Vorwürfen, sondern mit einer Einladung. Lass mein Licht wieder in deinem Alltag scheinen und sehne dich, strecke dich aus, lass dich neu anstecken, dieses Reich Gottes in dein Leben nicht nur aufzunehmen, vielleicht nochmal erneut, sondern nach ganz oben zu setzen. Nachfolge heißt, in der Dämmerung dieser Welt Schritt für Schritt diesem Licht entgegengehen, im Vertrauen darauf, dass er mein Bergführer ist und nicht nur den Weg kennt, sondern auch das Ziel. Gottes Reich, dein Ziel, ein Angebot für alle, die noch Platz haben für ein weiteres Ziel im Leben. Die Frage ist einfach, aber von der Antwort hängt alles ab. Amen.